Doch wir sind froh dafür, dass Gott uns dazu bestimmt hat. Nicht eine Lehre, nicht eine Deutung, sondern sein geoffenbartes, sein verheißenes Wort zu tragen. Keine eigenen Ansichten, sondern sein Originalwort, wie es in der Heiligen Schrift uns hinterlassen wurde. Ihr wisst ja, was wir glauben an dieser Stätte. Wir glauben, dass Gott alle Dinge gemäß seinem Wort tut. Und wir glauben, dass alle Propheten gesandt wurden, entweder dem Volke das Wort mitzuteilen oder später das Volk zum Wort wieder zurückzubringen. Das war die Aufgabe. Dann habe ich in den vergangenen Tagen, ich lächle ein wenig, eine Telefonnummer angerufen innerhalb dieses Landes. Und am anderen Ende heißt es, hier ist der Beantworter, der Telefonbeantworter. Und dann sagte die Stimme darauf, dies ist die Stimme Gottes in Deutschland. Und so ungefähr. Und ich war natürlich überrascht, ich war erstaunt, die Stimme Gottes in Deutschland. Aber wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, dann haben wir uns zu fragen, wer ist es, der mit uns redet? Wer ist es, dessen Wort wir hören? Es ist der Herr. Und im Grunde genommen sollte das Wort, das wir bringen, ja Gottes Wort sein. Nicht nur unsere Gedanken über Gottes Wort, sondern Gottes Wort selbst sollte es sein. Amen. Und das war gar nicht so abwegig, was der Beantworter da sagte. Wenn es nur stimmen würde, dann wird's uns alle herzlich und innig freuen. Stimmt's? Doch, doch. Stellt euch vor, wir kämen zusammen und würden so die Stimme des Herrn hören. Aus dem Wort heraus seine Stimme hören, uns ansprechen lassen und dann auch darauf eingehen. Wie dem auch alles sei, Gott wird mitten in allem sein Werk vollenden auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir dafür sorgen, dass aus allen Völkern, Sprachen und Nationen die Seinen herausgerufen werden und das mit aller Macht. Ich weiß, heute Nachmittag mussten schon einige abfahren, andere konnten gar nicht kommen, aber wir sind dem Herrn wirklich für jede Versammlung von Herzen dankbar. Diesmal wollte ich eigentlich gar nicht hier sein. Ich habe bei mir selber gedacht, die Entfernung ist einfach zu groß. Das wird nicht so leicht gehen. Aber auch da sind wir für die Flugzeuge von Herzen dankbar, die einen innerhalb von einigen Stunden über den großen Teich transportieren. Alles ist in unserer Zeit, wie es nie vorher war. Vorher gab es diese Möglichkeiten nicht. Noch vor 40 Jahren, wo alles so in gewissen Anfängen stand. Und heute, heute dürfen wir Gott danken, auch für alle technischen Mittel, die es gibt. Und da kann der Pilot sagen, wir fliegen 7 Stunden und 46 Minuten. Und ihr könnt euch darauf verlassen, das ist genau 7 Stunden und 46 Minuten. So genau können die alles ablesen. Warum sage ich das jetzt? Meine Gedanken gehen dahin, dass wir eines Tages diese Welt erreichen möchten über einen Satelliten, um dann die letzte Botschaft dem Volke zu bringen. Und möge es dann wirklich die Stimme Gottes sein. Dass man sagen könnte von uns, wie es im letzten Vers in 1. Könige, glaube ich, ist es, 1. Könige 17. Der letzte Vers geht uns ja immer zu Herzen, wenn wir ihn lesen. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Mehr wollen wir nicht. Das Wort des Herrn soll in unserem Munde reine, göttliche Wahrheit sein.
Amen.
Nichts hinzugefügt, nichts gedeutet, sondern reine, göttliche Wahrheit. Wir werden zusammenfassen, was wir gestern und heute schon betrachtet haben. Gott hat uns ja zu Königen und Priestern gemacht, hat Menschen aus uns gemacht, die bereit sind, in seinen Wegen zu wandeln. Denn so steht's geschrieben: Gott wird solche Leute aus euch machen, die in seinen Wegen wandeln. Wie viele haben das aufrichtige Verlangen, dem Herrn ganz zu dienen, ganz auf seinen Wegen zu gehen, komme, was da komme. Und das wird notwendig sein, um das Ziel zu erreichen. Mir kommt nur noch die eine Stelle, die ich da einfügen möchte, die wir hier an einem Mittwochabend kurz betrachtet haben, aus 1. Korinther 2 und dann aus Jesaja 64, und anschließend kommen wir noch zu dem Wort, das Bruder Geiler gelesen hat. Ich meinte, er sagte Kolosser 4, gelesen hat er aus Philipper 4. Aber wir werden es gleich noch sehen. Wir finden uns ja in der Bibel seit einiger Zeit zurecht. Gelobt sei der Name des Herrn. Also hier in 1. Korinther 2 in Vers 9 steht: Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir sind diesem Wort ein wenig nachgegangen, und dann muss ich gestehen, dass ich hier in der Luther-Übersetzung nachgelesen habe. Nicht immer haben die Übersetzer jedes Mal so genau den Sinn erfasst. Auch sie hatten ihre Mühe mit manchen Bibelstellen. Besonders, weil hier zu lesen ist, vielmehr wie geschrieben steht. Und jedes Mal, wenn wir im Neuen Testament lesen, wie geschrieben steht, oder wie die Schrift sagt, dann müssen wir ja irgendwo eine Stelle finden, wo nun geschrieben steht, worauf Bezug genommen wurde. Ich lese noch einmal: Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat. Ich lese das gleiche Wort jetzt aus Jesaja 64. Hier steht in Vers 3: Und dass man von alters her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Habt ihr alle mitgelesen? Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir. Habt ihr das gemerkt, worum es hier geht? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist tatsächlich die Selbstoffenbarung Gottes. Es gibt nichts Größeres und Kostbareres als die Offenbarung Gottes, die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Kein Ohr hat je gehört, kein Auge je gesehen, dass es einen Gott außer dir gibt. Das ist uns auch groß geworden. Er ist Gott und keiner sonst. Er offenbart sich, wem und wie er will. In Vers 4 steht dann, du begegnest denen, die Gerechtigkeit üben und auf deinen Wegen deiner Gedachten. Amen. Die auf deinen Wegen deiner Gedachten, nicht auf ihren Wegen ihrer Gedachten, sondern auf deinen Wegen deiner Gedachten. Dazu dürfen auch wir zählen. Wir haben begriffen, was das Wort bedeutet. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also, wenn wir unseres Gottes gedenken und auf seinen Wegen wandeln, dann wird er sich uns offenbaren. Jetzt muss ich aber dazu aus Kolosser 2 von Vers 1 lesen. Kolosser 2 von Vers 1 bis 3. Ich will euch nämlich wissen lassen, welch schweren Kampf ich für euch und für die in Laodicea sowie für alle, denen ich bis jetzt persönlich noch unbekannt geblieben bin, zu bestehen habe. Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Dieses ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. In ihm ist alles, was wir wissen, was wir kennen, was wir benötigen. Und Bruder Geiler hat's ja gelesen, Philipper 4,4, freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Nicht freuet euch in der Welt alle Zeit, da gibt's mancherlei Betrübnis. Aber vor dem Herrn, in der Gegenwart Gottes, kommt Freude auf, gleich wo es ist. Denn er ist's, der mit uns redet. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich's. Freuet euch, lasset eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Auch dieses Wort scheint auf uns zugeschnitten zu sein, die wir jetzt nahe vor der Wiederkunft des Herrn leben. Dahinter steht, sorgt euch um nichts. Das wäre doch schön, ein sorgenfreies Leben zu haben. Wer wünscht sich ein solches Leben? Sorgenfrei. Manche sorgen ja auch um die Sorgen und sind besorgt um Dinge, um die sie gar nicht besorgt sein müssten. Aber das mag unserem Wesen, unserer Natur entsprechen. Sorgt euch um nichts. Auch nicht darum, wie es weitergehen soll. Auch nicht darum, wie Gott sein Werk vollenden wird. Auch nicht darum, wen Gott nun mächtig gebrauchen soll oder wird. Sorgt euch um gar nichts. Lasset ihm alles kund werden und werfet eure Sorgen auf ihn. Er wird es wohlmachen. Sorgt euch um nichts. Das heißt aber nicht, werdet gleichgültig. Absolut nicht. Seid feurig im Geist, dem Herrn zu dienen bereit. Aber habt nicht Sorgen, habt Vertrauen, habt Glauben, habt Zuversicht. Amen. Denn die Sache, an der wir stehen, ist Gottes Sache. Ich würde heute hier aufhören, wenn ich meine eigene Sache zu vertreten hätte. Das wäre heute mein letztes Mal, dass ich vorne stünde. Wenn ich nicht hundertprozentig wüsste, dass wir in allem nicht uns selber, sondern die Sache Gottes meinen und vortragen, und dass wir selber ein Teil des Programmes Gottes geworden sind. Niemand halte mich für so töricht, dass ich mich aufopfern würde für eine Sache, die von Menschen stammt, die am Ende zum Scheitern verurteilt wäre. Nein, ich wäre der größte Tor, der auf Erden lebt, wenn ich all meine Zeit, alles, was ich bin und habe, bis zum Tetzet aufopfere. Und dann für etwas, das Menschen wollten? Nein, die Sache, an der wir stehen, ist Gottes Sache. Amen. Die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Ist die Gemeinde Jesu Christi, die er sich durch sein teures und heiliges Blut erworben hat. Und wir haben es nicht mit etwas anderem zu tun, als mit der Herausrufung und mit der Zubereitung der Gemeinde Jesu Christi. Auch darüber bin ich wieder mal gefragt worden, warum wir denn keine lokalen Gemeinden gründen. Wehe mir, wenn ich das täte. Ich würde damit ein direktes Gebot übertreten, das der Herr mir persönlich gab, als er sagte, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Und dann sagt er, gründe keine lokalen Gemeinden und gib kein Gesangbuch heraus, denn es ist das Zeichen einer Denomination. Jetzt haben wir es nicht mit Gründung von lokalen Gemeinden zu tun, die wieder ihre Eigenart zutage fördern, sondern mit der Herausrufung, mit der Zusammenführung des gesamten Leibes Jesu Christi, Amen, mit der Gesamtgemeinde des lebendigen Gottes. Nicht mit hausgemachten Ansichten, sondern mit dem wirklichen und wahren, so spricht der Herr. Mit dem geoffenbarten Worte Gottes, mit den Verheißungen für diese Zeit. Und auch darüber dürfen wir uns freuen. Gern erinnere ich mich an den 3. Dezember 1962, als Bruder Brenim von der Speise sprach und sagte, es ist das für diese Zeit verheißene und geoffenbarte Wort Gottes, das du einlagern sollst, um es dann als göttliche Speise auszuteilen. Wahrlich, die Zeit ist gekommen, in der Menschen nicht mehr von jedem Brot leben, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Nicht nur von einigen, die sie herausnehmen, weil sie in ihr Konzept passen, sondern das ganze Wort, um die ganze Wiederherstellung, um die Zurückerstattung in ihrer Ganzheit zu erleben, war es notwendig, das ganze Wort geoffenbart zu bekommen. Nur müssen wir jetzt ganz darauf eingehen. Das Wort ist nicht als Teilwahrheit geoffenbart worden, wie es in der Vergangenheit war, sondern all die Teilwahrheiten sind zu der Gesamtwahrheit zusammengefasst worden. All die biblischen Erkenntnisse und Offenbarungen, die teilweise da waren, sind in einer Gesamtheit zusammengefasst worden, wie nie zuvor. Auch dafür sind wir unserem Gott von Herzen dankbar. Jetzt muss ich aber doch noch schnell 3 Bibelstellen lesen und dann aus der Predigt Bruder Brenhims auch noch ganz kurz einige Absätze. Wir sprachen ja über das königliche Priestertum, über Menschen, die nicht sich selbst gehören, sondern dem, der sie erkauft hat. Und wir wissen, dass unser Herr selbst König, Priester und Prophet ist. In Offenbarung, dem 1. Kapitel, lesen wir von Vers 4 bis 6. Offenbarung 1, 4 bis 6. Ich, Johannes, sende den 7 Gemeinden in der Provinz Asien meinen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Darauf können wir alle bedenkenlos und ohne zu zögern ein kräftiges Amen sagen. Sein ist die Macht. Nach der Auferstehung sprach unser Herr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat den Seinen diese göttliche Vollmacht weitergegeben und sprach, ich gebe euch Macht über alle Gewalt Satans. Satan hat keine Macht über uns. Wir haben Macht über Satan, weil Satan besiegt wurde am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir gegen ihn antreten müssten, dann würde jeder von uns vom Ersten bis zum Letzten den Kürzeren ziehen. Es gäbe keinen, der vor ihm bestehen könnte. Aber es geschah mit unserem Herrn, wie damals mit David und Goliath. Die beiden Seiten kamen überein, wer wen überwältigt, diese Seite würde untertan sein müssen. Der Sohn Davids, Jesus Christus, hat den Satan überwunden und jetzt muss er und sein ganzes Heer untertan sein. Es geht nicht anders. Wir müssen uns zu diesem Glauben erheben. Wir müssen wissen, dass es göttliche Realität ist und aufhören, von der Macht Satans zu sprechen und anfangen, von der Kraft Gottes zu reden, die in uns offenbar werden soll und auch durch uns. Wenn wir von der Macht Satans sprechen, dann freut der alte Teufel sich immer wieder aufs Neue. Wenn wir aber von der Kraft Gottes sprechen, die offenbar geworden ist von dem Sieg Gottes, dann wird ihm anders zumute. Er weiß genau, dass ihm der alten Schlange der Kopf zertreten wurde. Er weiß genau, dass unser Herr kam, in dieses Fleisch kam, um die Schuld zu sühnen, die Sünde zu vergeben und uns zu erlösen und freizukaufen. Und das ist geschehen. Es gibt ein ganzes Buch, geschrieben von Emil Meyer, das heißt, aus Satans Bann. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren gelesen, vor mehr als 30 Jahren. Wir sind aus dem Bann Satans herausgenommen worden und in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Und wir müssen uns mit göttlichen Gedanken vertraut machen. In ihnen müssen wir denken und reden, um Gott dabei die Ehre zu geben. Hier steht geschrieben, und hat uns zu einer Königsherrschaft gemacht, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Er wird seine Königsherrschaft antreten. Ich lese euch dazu aus Offenbarung 11 von Vers 15. Offenbarung 11 von Vers 15. Hier steht, da stieß der siebente Engel in die Posaune. Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen, die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen. Und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an mit den Worten, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Ist euch irgendetwas aufgefallen beim Lesen? Wer hat gut zugehört? Ist immer sehr gut, wenn man gut zuhört. In einer Stelle steht, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das kommt, braucht hier nicht mehr zu sein. Denn hier wird schon gezeigt, dass er zu dem Zeitpunkt, wenn sich diese Schriftstelle erfüllt, gekommen ist und die Herrschaft angetreten haben wird. Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Die Völker sind zwar in Zorn geraten, doch dein Zorn ist gekommen. Die Zeit des Gerichts für die Toten und der Belohnung für deine Knechte, die Propheten und für die Heiligen und für alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen wie die Großen. Fürchten wir eigentlich alle den Namen des Herrn? Haben wir Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort? Dann wird der Herr uns begegnen. Denn es steht geschrieben, alle, die da fürchten oder in Ehrfurcht beben und zittern vor meinem Wort. Noch aus Offenbarung 15 und dann wohl 19 oder sogar 20. Offenbarung 15, Vers 3. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes. Und das Lied des Lammes mit den Worten, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Amen. Er ist König, ja König der Könige. Nun lesen wir noch schnell aus Offenbarung 20, der vierte Vers ist sehr lang. Ich werde deshalb nur den zweiten oder letzten Teil davon lesen. Offenbarung 20, letzter Teil von Vers 4 und dann bis 6. Sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der 1000 Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein. Amen. Und 1000 Jahre hindurch zusammen mit ihm herrschen. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Hier wird's noch hervorgehoben, sie werden Priester Gottes sein und Christi und 1000 Jahre mit ihm zusammenherrschen. Ich kann hier auf das Thema der Gottheit nicht näher eingehen, weil es zu unserem Ablauf nicht passt. Aber merkt ihr, obwohl geschrieben steht, sie werden Priester Gottes und Christi sein, steht anschließend wieder die Einzahl und die 1000 Jahre hindurch zusammen mit ihm herrschen, nicht mit ihnen. Der menschliche Verstand, wenn da vorher steht, sie werden Priester Gottes und Christi sein, der würde sofort ansetzen. Aber hier ist Menschenweisheit nicht gefragt. Hier ist Gottes Weisheit gefragt, und offenbart worden aus Gnaden. Ihr Lieben, wir können es nicht genug betonen, welch ein Vorrecht es ist, dass uns das Wort durch Offenbarung zuteil geworden ist. Und Paulus hat es auch den Korinthern geschrieben und den Kolossern und immer wieder hervorgehoben, dass die Gläubigen das Wort durch Offenbarung empfangen müssen. Er betete, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens geben möchte, um das Geheimnis, wie es seinen Knechten und Propheten geoffenbart wurde, recht zu verstehen. Aus der Predigt, die wir heute schon lasen, möchte ich jetzt von Seite 28 lesen. Hier gibt Bruder Brenhem die bekannten Beispiele von Shakespeare und Beethoven und sagt, wenn dieser in euch wohnen würde oder dessen Geist, so wärt ihr imstande zu tun, was sie getan haben. Dann führt er aus. Doch er, der in euch ist, das ist Christus. Und wenn Christus in euch ist, wenn Christus in euch wohnt, werdet ihr die Werke Christi tun. Eigentlich etwas ganz Logisches. Wenn er durch uns wirkt, dann wird er dasselbe tun, was er damals getan hat, denn er bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann sich nicht wandeln. Weiter steht hier, das sagte er in Johannes 14, 12. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch tun. Wenn ihr in Christus seid und Christus in euch wohnt, Christus ist das Wort. Stimmt das? Das glauben wir alle. Christus ist das Wort, aber nicht der Buchstabe, sondern der Geist, der es lebendig macht. Den Buchstaben haben sie alle zu Hause, millionenfach, milliardenfach. Wo aber ist Christus? Christus ist da, wo er sich als der Lebendige offenbaren und bezeugen konnte. Er ist da, wo er willkommen geheißen wird, wo er aufgenommen wird. Er ist da, wo man ihm glaubt. Er ist da, wo man ihm vertraut. Er ist da, wo man ihm gehorcht. Er hat gesagt, Ich werde mich euch offenbaren. Die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Ich lese weiter. Wenn nun sein Leben in euch wohnt, wenn ihr aber noch euch selber lebt, dann werdet ihr eure Werke tun. Wenn jedoch Christus in euch wohnt und ihr das Leben Christi auslebt, dann ist er, der in euch ist, größer als der in der Welt. Wenn ihr Zweifel und Verwirrung über Gottes Verheißungen, wenn Zweifel und Verwirrung über Gottes Verheißungen in euch herrschen, dann ist Christus nicht dort. Und ihr steigert euch nur in etwas hinein. Wenn aber das Leben Christi in euch ist, wird er sein Wort anerkennen und seine Verheißungen erfüllen. Er wird es tun. Also, was ist in uns? Wenn das wahre, reine, geoffenbarte Wort in uns ist, dann ist nicht Verwirrung und Verirrung, sondern Klarheit und Wahrheit in uns. Amen. Dann sind wir nicht zerteilt, sondern zusammengefügt, weil Gott es so gewollt hat und auch so getan hat. Dann haben wir Klarheit, wie er gesagt wurde, über sein Wort und über seine Verheißungen. Auch das haben wir betont. Es liegt einfach alles darin, dass wir die Verheißungen im Worte Gottes gefunden haben. Ja, dass Gott sie uns gezeigt hat, den Zugang dazu geschenkt hat. Und in diesen Verheißungen ist unser Glaube verankert. Ich lese, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr empfangen habt, worum ihr betet. Und es wird euch gegeben werden. Wenn ihr zu diesem Berge sagt, versetze dich und in eurem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was ihr sagt, dann könnt ihr haben, was ihr ausspricht. Einfach gewaltige, glaubensstärkende Worte. Und das Schöne daran ist, dass sie wahr sind, dass sie stimmen. Alles, auch wenn wir es bis jetzt noch nicht im vollen Maß gesehen haben, alles, was geschrieben steht, ist wahr. Und alles, was verheißen wurde, wird sich erfüllen. Es gibt ja Menschen, die tun weg, was sie nicht erlebt haben. So machen wir es nicht. Nein, wir wissen, dass Gott für alles bestimmte Zeiten hat. Wir möchten ihm nicht vorauseilen, aber auch nicht so weit hinterher hinken. Möchten Schritt halten mit ihm und im Glauben vorwärts gehen. Weiter heißt es hier, derselbe Christus wohnt in euch. Er lebt in uns. Deshalb tun wir seine Werke. Denn Christus ist das Wort. Eine Verheißung des Wortes bringt euch Heilung. Glaubt ihr das gewiss? Amen. Es ist im Grunde genommen mit allem so, was Gott verheißen hat. Wie wir es auch schon gesagt haben, Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet. Ich habe mir die beiden Bibelstellen aufgeschrieben. Ich meine, die eine steht in Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Da steht eine Stimme in der Wüste oder ruft in der Wüste. Dann habe ich es nachgeschlagen in Johannes Evangelium Kapitel 1 und hört euch die Antwort des Johannes an. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Im Alten Testament die Weissagung, die Verheißung. Eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg oder bahnet dem Herrn einen Weg. Ebnet eine Straße für unseren Gott. Und hier kommen die Leute und fragen den Johannes, wer bist du? Bist du Christus? Bist du Elia? Sagt, nein, ich bin's nicht. Und dann lesen wir so schön, da antwortete er, ich bin die Stimme. Amen.
Amen.
Da steht, eine Stimme erschallt in der Wüste, bahnet dem Herrn den Weg. Und Johannes wird gefragt, wer bist du? Bist du dies, das oder jenes? Und er sagt, ich bin die Stimme. Halleluja. Preis zu unserem Gott. Doch so etwas gibt es. Es gibt in der Heiligen Schrift die göttliche Beweisführung. Hier die Verheißungen und hier ihre Erfüllung. Und daran können wir die Wahrhaftigkeit Gottes sehen. Johannes, ein verheißener Prophet, er brauchte sich nicht zu fürchten, zu bekennen, dass an ihm die Schrift erfüllt wurde. Ich habe es gestern Abend bereits erwähnt, dass viele, ja einige tausend Prediger und Evangelisten den Dienst Bruder Brennims sehr schätzen. Mit dem Moment aber, als sie hörten, dass sich hier die Heilige Schrift erfüllt, siehe, ich sende euch den Propheten. Ihr kennt ja alle die Stille. Plötzlich erkennt man diese Menschen nicht wieder, die vorher Lob gesungen haben in höchsten Tönen, die kennt man anschließend nicht mehr wieder. Denn in dem Moment, wo sie zugeben müssten, dass sich hier biblische Prophetie abermals erfüllt hat, müssten sie sich ja ausrichten lassen, korrigieren lassen, zurechtbringen lassen. Dann müssten sie auf diesem gebahnten Wege gehen und das möchten sie nicht. Da hängt viel zu viel auf dem Spiel. Geld, Popularität und alles, was dazu gehört. Als ich das hier so vor kurzem las, jubelte es in meinem Herzen. Johannes wird gefragt, wer bist du? Bist du Christus? Bist du der Prophet? Bist du Elia? Er sagt nein und nochmals nein und wieder nein. Ja, wer bist du denn? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, eine Antwort überbringen. Wer bist du? Und dann dachte ich so, da steht's. Siehe, eine Stimme ertönt oder erschallt in der Wüste und dieser Mann Gottes ruft aus, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Ein starkes Stück. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Er hatte das Wort der Stunde. Er hatte die Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Es geht nicht um mehr, aber auch nicht um weniger in dieser Zeit. Es geht darum, dass wir die klare göttliche Botschaft, gegründet in all den Verheißungen des Wortes, in der gesamten biblischen Prophetie gehört und verstanden haben und darin bleiben und nicht abermals deuten und wieder verschiedene Richtungen einschlagen, sondern in dieser einen göttlichen Richtung bleiben. Es gibt Menschen, die sind aus dem Samen des Wortes geboren und die haben einfach die Verbindung zum Wort. Das ist ein eigenartiges Volk, ein Volk von Königen und Priestern. Das göttliche Geschlecht, wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hinübergebracht hat. Christus in uns, nicht nur als Schlagwort, nicht nur als These, sondern als göttliche Realität. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen. dem ganzen Leibe des Herrn, dass Christus sein Leben durch uns hier leben könnte. So wie er unseren Platz eingenommen hat, so sollen wir an seiner Stadt jetzt hier sein, wie Paulus schreibt, an Christi Stadt, als Botschafter an Christi Stadt, ermahnen wir euch, lasset euch versöhnen mit Gott. Johannes war die Stimme dessen, der in der Wüste gerufen hat. Wessen Stimme sind wir heute? Der Telefonbeantworter hatte gar nicht so Unrecht. Die Stimme Gottes in Deutschland, die Stimme Gottes auf Erden, die Stimme Gottes in der ganzen Welt. Was sagte Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme. Was ist seine Stimme? Seine Stimme ist sein Wort. Wir sind aus Gnaden zu seinem Wort zurückgekommen. Wir schauen nicht nach links und nach rechts, sondern gehen unseren Weg geradeaus mit dem Herrn. Hier sagt Bruder Brenim weiter, er, der in David war, ist stärker als der Bär, der sein Schaf gestohlen hatte. Er, der in David war, ist stärker als der Löwe, der eines seiner Lämmer holte. Er, der in David war, ist mächtiger gewesen als der Feind Goliath, dieser große Philister, der ihm mit einer Größe von 12 bis 14 Fuß und mit 14 Zoll langen Fingern gegenüberstand. Einen Speer wie ein Weberbaum hatte und einen Schuppenpanzer mit einem Gewicht von 5000 Schekeln Erz trug. Wenn man uns eine solche Rüstung angelegt hätte, dann wären wir darunter begraben worden, geschweige in den Kampf gezogen. Aber Gott war mit David. Wir brauchen da gar nicht lange hinzuziehen. Gott war mit David. Gott war mit Mose. Mose konnte sagen, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, wird sterben. Was war's? Wir wissen im Neuen Testament, Jesus musste auch Prophet sein. Das heißt hier weiter, David sagte, du begegnest mir als ein Philister in dem Namen der Philister. Du fluchst mir im Namen des Gottes der Philister. Du hast damit geprahlt, was du tun wirst. Du trittst gegen mich mit einer Rüstung und einem Speer an. Doch ich begegne dir im Namen Gottes des Herrn. Heute noch werde ich den Kopf von deinen Schultern abhauen. Er tat es, denn er, der David mit solchem Mut erfüllte, war stärker. Wir brauchen Mut und Zuversicht. Und Gott gegenüber können wir grenzenloses Vertrauen haben. Immer wieder habe ich es gesagt, Gott ist glaubwürdig. Er lügt nicht, er täuscht nicht. Er ist wahrhaftig. Hier sagt Bruder Brenim, auf die Kranken hinweisend, er, der in euch ist, ist größer als der Rollstuhl. Größer als die Tragbare, größer als Krebs, größer als euer Leiden. Er, der in euch ist, ist größer als alles, was der Teufel euch aufbürden mag. Er, welcher in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Ja, er ist stärker. Preis sei unserem Gott. Furcht muss weichen, Unglaube muss fliehen, wo Gottes Volk im Namen des Herrn zieht. Amen. Wenn wir solche Dinge aus Gottes Wort hören, da kommt Glaube und da kommt Mut hinein. Da kann auch der Schwächste stark werden und dem Herrn vertrauen, in dem Bewusstsein, nicht wir sind es, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat ja für alles Sorge getragen. Noch ganz kurz einige Sätze. Er, der in David war, stärker als der in Goliath war. Er hat alles überwunden. Als er hier auf Erden war, besiegte er die Sünde, er besiegte die Krankheit, er besiegte den Tod, er besiegte die Hölle, er besiegte das Grab. Jetzt lebt er als Sieger in uns. Amen. Jetzt lebt er als Sieger in uns. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Was sollen wir dazu sagen? Wir können, ja, Amen. Wir können nur sagen, Herr, hier sind wir. Lebe du dich durch uns aus, als der Sieger von Golgatha. Wie oft haben wir es betont? Da, wo das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird, müssen die Dinge geschehen, die in den Evangelien berichtet wurden, die im Dienste Jesu Christi geschahen. Amen. Dazu haben wir die Evangelien, um zu sehen, was geschah, wo Jesus evangelisierte. Die Gebundenen wurden frei, die Kranken wurden geheilt, die Sünder wurden gerettet, die Toten wurden auferweckt. Wenn ihr mich heute fragt, glaubst du wirklich von ganzem Herzen an die volle Wiedererstattung alles dessen, was Gott durch den Mund der Propheten verheißen hat, dann muss ich Ja und Amen dazu sagen. Ohne Furcht und ohne Scheu. Nicht in mir. Wenn ich es tun könnte, das könnt ihr mir glauben, dann hätte ich's längst getan. Ich hätte auf mich nicht so lange gewartet. Aber es ist Gott, der sich alles vorbehalten hat. Wie steht's um uns? Glauben wir alle, wie geschrieben steht, dass Jesus im Himmel bleibt bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott sie durch den Mund aller Propheten von der Urzeit her verkündigen ließ? Amen. So gewiss es der heilige Mund des Herrn geredet hat und Gottes Wort unverbrüchlich ist, so gewiss rechnen wir damit und wir werden es erfüllt sehen. Eines Tages werden die Leute uns anschauen und so sie von der Wiedererstattung gehört haben, werden wir ihnen sagen, wir sind die Erfüllung der Verheißung, die Gott da gegeben hat. Amen. Eines Tages muss das Wort in uns Fleisch geworden sein. Amen. Göttliche Realität muss es werden, weil es so geschrieben steht. Johannes konnte damals sagen, ich bin die Stimme. Er war sie. Es war nicht nur der Anspruch, es war Realität. Christus war der verheißene Erlöser. Die Verheißungen für diese Tage müssen sich und werden sich alle erfüllen. Meint ihr, es ist Bruder Brennim leicht gefallen, dass er ab und zu gesagt hat, oder gefragt hat, glaubst du mir, der Prophet Gottes zu sein? Das war nicht leicht. Und dennoch hat er es tun müssen, damit die Leute wissen, dass sie es mit Gott und mit einem von Gott gesetzten Dienst zu tun haben, mit erfüllter biblischer Prophetie, mit Verheißungen, die der Herr für unsere Tage gegeben hat. Hier steht eigentlich noch sehr, sehr viel geschrieben. Bruder Brennim sagt hier, dieser Christus, dieser Er, der in euch ist, er ist Christus. So wie Johannes sagte, er, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Es ist Christus. Er ist stärker als die ganze Welt, denn er hat die Welt überwunden und ist größer als all diese Dinge, weil er sie für uns überwand. Und wir sind mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, damit er zurückkommen und seine Werke durch uns hier tun kann und beweisen, dass er derselbe ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir könnten ja noch weiterlesen. Wir glauben, dass der Herr sein Volk nicht nur getröstet, sondern belehrt, dass er sich unser angenommen und aus Gnaden geoffenbart hat. Wir glauben den Verheißungen, die er uns für diese Zeit in seinem Wort gegeben hat. Wir werden sie erfüllt sehen. Ich kenne Gott nicht anders als den treuen und wahrhaftigen Gott. Als er Abraham verhieß, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus dem Lande befreien mit starker Hand, hat er es getan. Amen, er hat es getan. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Maria glaubte, als die Verheißung ihr gebracht wurde, und wir glauben, weil die Verheißung für diese Zeit uns gebracht worden ist. Auch wenn wir noch gar nichts fühlen, wir wissen, wir haben es ja gestern gelesen, wir können es heute noch einmal lesen, Hebräer 11, Vers 1. Bitte vergessen wir das nicht. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Warum sind wir so fest überzeugt? Warum? Weil Gottes Wort fest ist. Fest in alle Ewigkeit. Was Gott gesprochen hat, dabei bleibt es. Die Festigkeit ist nicht in uns. Sie ist von Gott hineingelegt worden. Wir haben sie nicht mitgebracht. Wir harren auf den Verheißungen aus und sind dessen überzeugt, dass Gott sie bis zuletzt erfüllen wird, bis ans Ende hin, bis zu dem Tage, wenn der Herr wiederkommen wird, mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels und mit dem Weckruf, was immer diese drei Dinge beinhalten, wenn er wiederkommen wird, um die Seinen heimzuholen. Alles wird einmal erfüllte biblische Prophetie und Realität sein. Auch wir als Gemeinde, als Teil der Gemeinde, wir nicht allein, sondern mit uns, der gesamte Leib des Herrn, strecken uns danach aus. Das Wort, das wir für unsere Tage verheißen bekamen und das uns geoffenbart wurde, dass wir es ganz und gar erfüllt sehen. Wie viele glauben es, dass es geschehen wird? Ich glaube es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gott kann nicht anders, als zu seinem Worte zu stehen. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht. Dein Wort, er, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Glauben wir, dass Christus in unseren Herzen Wohnung genommen hat? Amen. Dann ist es der Auferstandene, wie wir es eben in der Predigt Bruder Brennims lasen. Christus hat gesiegt und als Sieger hat er Wohnung in euch genommen. In uns hat nicht der das Kreuz tragende, leidende Jesus auf dem Wege nach Golgatha hin Wohnung genommen, sondern der Auferstandene, der uns mit Gott versöhnt hat. Er, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben, Er hat als Sieger, als Überwinder in unseren Herzen Wohnung genommen, um uns als Erlöste zu Siegern, zu Überwindern zu machen. Alles, was er selber war und ist, das will er alles aus uns machen. Er ist König, er ist Priester. Er hat aus uns Könige und Priester gemacht. Er der Erstgeborene, wir die Erstgeborenen. Er der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter Gottes. Er will sein Werk in seiner Gemeinde zur Vollendung bringen. Und wir glauben, dass wir daran aus Gnaden Anteil haben. Es ist doch solch eine Hoffnung in uns darauf. Und es ist eine göttliche Hoffnung, die nicht zur Enttäuschung führt, sondern zur Erfüllung. Zur Erfüllung. So war es mit allen, die auf den Trost Israels warteten. Sie haben es gesehen. Es wurde erfüllt. Ja, als die Zeit erfüllt ward, genauso ist es jetzt. Möge der allmächtige Gott uns allen Glauben gestärkt haben, durch sein Wort neu belebt haben, durch seinen Geist neue Zuversicht geschenkt haben, so dass wir im Glauben vorwärts gehen können, bis wir auch in diesem Punkt vom Glauben zum Schauen kommen werden. Amen.